Lieben, seid herzlich gegrüßt. Ja, das Thema heute Abend: in Adam, in dem Maschiach, dem Messias, dem Gesalbten. Ich meine, das ist ein großes Thema, aber wir wollen einfach versuchen, ein paar Gedanken hineinzugeben, vielleicht gar nichts Neues, aber als Ermutigung. Es ist ja eigentlich schade, wenn man solche Themen im Monolog führt und nicht im Dialog. Aber so ist es halt, und ich glaube, wir haben alle Verständnis dafür. In dem Messias heißt es vielleicht am verständlichsten für uns, in dem Maschiach, lateinisch in dem Christus, Epheser Kapitel 1, Vers 1, lesen wir in dieser wunderbaren Botschaft von Paulus. Paulus, Apostel des Maschiachs, Jeschuas, durch Gottes Willen, den Heiligen und an den Maschiach Jeschua Gläubigen, die in Ephesus sind. Ihr wisst ja eben, was das heißt, ja. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jeschua HaMashiach. Warum ich das immer etwas so sage, ich glaube, ihr habt euch inzwischen daran gewöhnt, denn in der Welt bewegt sich ja einiges in letzter Zeit und sehr rasant. Und ich möchte aus Dankbarkeit über all das Erfahrene und Geschenkte über das Volk Israel, an uns und zu uns Gekommene, an Gottes Reichtum auch mich darin erkenntlich zeigen und darum die Namen ja auch so aussprechen. Aber das ist jetzt nichts Neues. Bevor wir darüber reden, was wir denn in dem Messias Gottes haben, wollen wir zuerst ein paar Gedanken anstellen in Bezug auf das in Adam sein. In Adam sein. Der gefallene Adam verlor ja die Gottesgemeinschaft, die volle Gottesgemeinschaft, die volle Eingebundenheit in den himmlischen Vater, auch die volle Gotteserkenntnis. Er bekam aber die Verheißung eines kommenden Messias, eines vom himmlischen Vater erwählten, gesalbten und gesandten, der die Wiederherstellung aller Dinge erbringen würde oder bewirken würde. Er wird dir den Kopf zermalmen, lesen wir schon in den ersten Seiten der Bibel. Das heißt, er wird der Finsternis und allen ihren Auswirkungen und die Mächte, die der Finsternis ergeben sind, verschlingen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Verschlungen ist der Tod in Sieg. Das kennen wir ja alle. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, lesen wir von dieser wunderbaren Botschaft, nämlich Vers 15: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Und diese Feindschaft erleben wir bis zu diesem Augenblick, obwohl wir Orientierung haben. Das heißt, wir wissen jetzt, um was es geht. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Übrigens, die katholischen Bibelübersetzungen haben hier alle, wo steht, er wird dir den Kopf zermalmen, sie, die Mutter Gottes, wird dir den Kopf zermalmen. Also alle katholischen Übersetzungen haben hier sie. Sie wird dir also den Kopf zermalmen. Nun, wir wissen, um was es geht. Im fünften Buch Mose, Kapitel 18, spricht Mose auch weiter davon. Ich meine, man streitet darüber, wer die fünf Bücher Mose geschrieben hat. In der Theologie haben wir gelehrt bekommen, dass Mose nichts geschrieben hat. Aber Joshua sagt ja, Mose hätte geschrieben. Also wir lesen von Mose ein gewaltiges Zeugnis im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 15. Diese Verheißung wird erneuert. Einen Propheten wie mich wird Jahwe, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Vers 18. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Unser Heiland Joshua bestätigt diese Worte in Johannes. Im Johannesevangelium sind sie uns überliefert. Kapitel 5. Und zwar die Verse 39 und 46. In der ganzen Auseinandersetzung um seine Autorität sagt unser Heiland: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und Vers 46, denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Mose, so glauben wir, hat diese gewaltige Verheißung, dass der Zustand des in Adam ein Ende haben wird. Und wenn wir alles uns ausmalen wollen, was das in Adam bedeutet hier auf Erden bis heute, es ist entsetzlich und schlimm. Es wäre zum Verzweifeln. Aber wir wissen um diese wunderbaren Verheißungen, wir leben darin und freuen uns. Also hier wird bereits in den ersten Seiten der Bibel angekündigt, dass das Heil aller Menschen in dem von Gott gerufenen und gesandten Maschiach sein wird. Die Apostel bekennen darum in Apostelgeschichte Kapitel 4, ist es uns überliefert, mit großer Freude an Pfingsten und danach diese Botschaft und bekennen also Vers 12 von Kapitel 4, und es ist in keinem anderen Heil, es gibt in keinem anderen ein Entweichen aus dem in Adam, außer in Joshua, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Also, da sind ja die Juden, die Hörenden, angesprochen. Indem wir gerettet werden müssen, sind ja die Träger der Bündnisse und der Verheißungen. Darum, wir müssen errettet werden. Zu den Heiden sagt man nicht, ihr müsst. Weil die wissen ja nicht, wer der Gott ist. Sie wissen, wer der Gott ist. Und er hat lange geredet, von Mose anfangend, durch die Propheten hindurch, wie es sein wird, wenn Israel, das erwählte Volk, zum Segen wird, im Zusammenhang von aus dem in Adam heraus. Also sie müssen errettet werden. Das beinhaltet ja dann auch die gewaltigen Gerichte, wenn sie nicht wollen. Weil Gott hatte Mose geoffenbart, noch einmal, 5. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 18, also einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Das heißt, sie müssen, das gilt für Israel, nicht die Söhne der Verheißung und der Bündnisse. Und wenn sie nicht, dann kommen sie in die Gerichte. Er fordert Rechenschaft, heißt, er führt sie auch in die Gerichte hindurch. Und darum verkünden die Apostel am Pfingsten, sie müssen, sie, das erwählte Volk, das um diesen Gott weiß, der so viel gesprochen hat durch die Geschichte hindurch Und jetzt müssen sie auf ihn hören. Nicht, wenn ihr möchtet. Sie müssen. Das gilt aber nur für diese, nicht? Das ist ja ganz wichtig. Und ich meine, das erkennen wir ja wohl. Und die Geschichte zeigt uns, wie wahr dieses Wort geworden ist. Das erwählte Volk hat das, was Gott geredet hat über Mose, Propheten, in den Psalmen, überall. Sie haben es zum großen Teil über Bord geschmissen. Und man kann sagen, sie sind bis heute nicht aus dem Zustand des in Adam Seins herausgekommen. Nun, die Wiederherstellung geschieht über Abraham, Isaac, Jakob, die Familien Jakobs, die 12 Stämme, also Israel. Israel, das heißt ja die 12 Stämme und die vielen Massen von Nachkommen, aber immer ein Überrest daraus, sowohl aus den 2 wie aus den 10 Stämmen, sagt die Bibel, es sind immer Überreste, die er nimmt für den Leib des Jeschuas und den Jeschua, der dann das aus dem Zustand des in Adam herausführt. Eine Auswahl aus ihnen in Römer Kapitel 4, Vers 6 ist meines Erachtens das sehr schön gesagt. Vers 16, darum ist es aus Glauben, weil das aus dem in Adam heraus geschieht jetzt nur aus Glauben und zwar in Bezug auf den Maschiach. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe. Gnade gehe. Damit die Verheißung des ganzen Samens sicher sei, oder der ganzen Nachkommenschaft, Same hat immer irdische Bedeutung, also kann man nicht vergeistigen, sicher sei nicht allein der vom Gesetz, sagen wir der 2 Stämme vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Und damals wissen wir in Rom, als Paulus das schrieb, da gab es solche Juden, die schon gläubig waren und die Mehrheit aus den Nationen. Und er sagt ihnen, damit die Nachkommenschaft Abrahams sicher sei. Nicht? Und beachten wir, Same ist, darf hier nicht vergeistigt werden, damit wir den ganzen Zusammenhang keine oder nicht wehtun oder nicht verletzen. Also der aus dem Gesetz und derer aus den Nationen, die aus Glauben gerechtfertigt sind, aus den Nationen heraus, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Ihr Lieben, und so glaube auch ich, sind wir Jeschua zugeordnet, als Leibesglieder, Söhne der Verheißung, der Bündnisse. Mit ihnen führt Jeschua das Werk seines Sieges oder seiner Erlösung aus. Nun, bereits in Ägypten hat also Gott wunderbare Anzeichen gemacht oder Darstellungen, ich meine eigentlich unvorstellbar mächtig und großartig, wie es sein wird, wenn aus dem Zustand des in Adam herausgeführt werden wird. Im 2. Buch Mose, Kapitel 7, da haben wir ja diese berühmte Begebenheit, im 2. Buch Mose, Kapitel 7, ja, Pharao, Aaron, Mose stehen einander gegenüber, von Angesicht zu Angesicht, und wir kennen ja die Vorgeschichte, wie Mose aufgefordert wird, zum Pharao zu gehen und so weiter. Mose hatte Angst. Gott sagt ihm, ich bin ja Jahwe, ich bin der immer mit dir Seiende, der mit dir Gehende, der immer im Heute mit dir da ist, nicht im Morgen, sondern immer im Heute und so weiter. Und gibt ihm dann eine Lektion in Bezug auf den Stab, den er als Hirtenstab in Händen hielt. Und dieses Symbol Hirtenstab, das Mose in Händen hielt, ist schon ein Zeugnis hin auf Golgatha, den Marterpfahl. Nicht der Marterpfahl und der Hirtenstab des Mose stehen in ganz engem Zusammenhang. Und jetzt wird symbolisch bereits lange vorher ein Zeichen gesetzt, wie einmal über den echten Hirtenstab. Wenn der Hirte an seinem Stab hängt, die Situation, die furchtbar verkommene Situation des in Adam sein aufgehoben wird, über Golgatha. Also ich finde das so wunderbar, diese Zusammenhänge auch mit dem Stab, nicht? Die sind so gewaltig. Und was geschieht hier im zweiten Buch Mose, Kapitel 7? Wir wollen jetzt da nicht alles lesen, fangen wir mal von Vers 9b an. Nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin. Er wird zu einer Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und machten es so, wie Jahwe geboten hatte. Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und vor seinen Hofbeamten hin und er wurde zur Schlange. Zur Schlange, hier heißt es in der Fußnote auch noch zum Drachen. Da rief auch der Pharao die Weisen und Zauberer und auch sie, die Wahrsagepriester Ägyptens, machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten, sie warfen jeder seinen Stab hin. Und jetzt achten wir darauf, die Stäbe aller Heiden, Weisen und Zauberer, waren Krummstäbe. Nicht? Es waren keine Hirtenstäbe, echte Hirtenstäbe, geradlinig, quasi nach oben zeigend, bildlich, sondern sie waren gebogen, gekrümmt. Das heißt, sie zeigten auf den Eigensinn des Menschen zurück. Der Stab geht hoch und zurück auf den Eigensinn des Menschen. Satan, der immer aus dem Eigenen nimmt, während der Stab Mose hinauf, ohne Krümmung, direkt in die himmlischen Örter weist, woher er seine Hilfe und Ordnung hat. Und wie wir sehen, aber Aaron Stab, Vers 12, verschlang ihre Stäbe. Doch das Herz und so weiter. Also auf jeden Fall ein Hinweis auf den Sieg von Golgatha, meines Erachtens ganz stark ausgedrückt hier im zweiten Buch Mose. Dieser Sieg, der alles aus dem in Adam herausführen wird. Im Kapitel 7 von 2. Mose, Vers 15 lesen wir, geh morgen früh zum Pharao, sieh, er wird ans Wasser hingehen, tritt ihm entgegen am Ufer des Nil, nimm den Stab. Immer wieder der Hirtenstab, das Bild des Stabes. Auch in der Wüste ist uns bekannt, wie Mose eine eherne Schlange an einem Stab, Stamm bilden ließ, an einem geraden Stamm. Bild auf die Erlösung am Marterpfahl von Golgatha aus dem Herausheben, aus dem In-Adam-Sein. Im Galaterbrief, Kapitel 3, berichtet uns Paulus, Galater Kapitel 3, in den Versen 13 und 14, folgendes: Verflucht ist jeder, der am Stab oder am Holz hängt. Und es ist ja kein Zufall, dass der wahre Hirte Jeschua, der uns im Auftrag des Vaters aus dem in Adam herausführt, eben an seinem Hirtenstab stirbt, nicht? Für unsere Sünden. Damit der Segen Abrahams in dem Maschiach Jeschua zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also gewaltige Zusammenhänge. Indem er sich zum Fluch gemacht hat oder gemacht wurde, mit dem Fluch gleich gemacht wurde, das heißt mit dem Fluch in Adam, wurde beim Fluch, also er war beim Fluch zu Hause, ist in ihm auch alles gerechtfertigt worden. Und wir hören die bekannte Stelle von Römer 5, 18 und 5, 19. Gewaltige Stellen, die wir sehr gerne in Gesprächen in Bezug auf die Errettung und Wiederherstellung aller Dinge, aller Menschen gerne zitieren. Die sind meines Erachtens sehr wichtige Stellen. Römer 5,18, wie es nun durch eine Übertretung eben in Adam für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch, wir haben ja die Verse schon zitiert diese Woche, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Oder Vers 19, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Ich finde das so ein gewaltiges Evangelium. Haben wir jemals in der Welt solches gehört? Nun, als Gott Adam schuf, ein Gedanke zurück, trug Adam das Leben der gesamten Menschheit in sich. Apostelgeschichte 17 könnten wir lesen, in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, da sagt ja Paulus in Athen folgendes, Vers 26, und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht. Aus einem, aus Adam, jede Nation der Menschen gemacht. Gott hat also nicht jeden von uns so geschaffen, wie er Adam geschaffen hat, also gleich einfach so Erde genommen und, sondern bei Adams Erschaffung sind wir alle gleichsam mit erschaffen worden. Jeder von uns besitzt oder von der Geburt an besaß das Leben Adams. Also jeder das Leben Adams, nicht aber den Geist Jahwes, nicht in Adam, alle. Die Menschheit lebt in dem Zustand Adams, lebt die Natur Adams aus. Die Menschheit lebt in der Verdammnis, das heißt in der Wesensart Adams. Es hat mal einer gesagt, was müssen wir tun, um verdammt zu sein? Wir müssen lediglich geboren werden. Ist eine gute Aussage. Ja, weil wir in Adam sind. Wir sind als Person geschaffen worden. Manche Übersetzungen haben Seele, Person, aber haben nicht den Geist Jahwes. Nun, was sehr interessant ist, im Laufe der Jahre habe ich immer wieder etwa mal hier, mal dort gehört, wie man sich Gedanken macht über das in Adam sein. Ich habe mir ein paar Notizen, Erinnerungsnotizen aufgestellt, manchmal auch Erwachsene, manchmal auch Kinder. Was heißt das, wenn nun der Christus, der Maschiach in mir wohnt? Wenn es heißt in dem Maschiach, wie Paulus das gerne sagt, im Epheserbrief, auch im Kolosserbrief, dann kommt die Frage bei manchen, ja, bin ich dann weg? Geht dann meine Person aus dem Leibe hinaus und dieser Maschiach kommt dann in meinen Leib rein? Oder jemand hat mal gefragt, bin ich dann von da an eine Marionette des Maschiachs? Bin ich dann nicht mehr ich? Jemand fragte mal, bin ich dann eine Doppelperson? Also ich dann in mir, so wie zwei Herzflügel, zwei Lungenflügel, sind dann in mir zwei. Aber kann das nicht manchmal zu heftigem Streit führen da drinnen? Naja, das sind logische Fragen, die sich Menschen stellen. Oder bin ich dann, mit anderen Worten, muss ich dann oder darf ich dann nicht heiraten? Weil der Yeshua ja nicht geheiratet hat. Jetzt, wenn er in mir ist und ich noch gar nicht verheiratet bin, darf ich dann heiraten? Wir können sagen, das sind dumme, blöde Fragen. Ja, wenn jemand das erste Mal von diesen Dingen hört, dann kommen diese Fragen. Oder muss ich dann von da an einen Rock tragen, wie Yeshua einen Rock getragen hat, wie das damals gang und gäbe war in Israel? Oder muss ich dann einen Bart tragen oder lange Haare und so weiter? Also es gab mal ja in der Sonntagsschule einen heftigen Streit. Und da haben die Buben den Mädchen gesagt, ihr könnt gar nicht Freunde vom Jeschua werden, weil bei euch wächst gar kein Bart. Und wer in Jeschua ist, der muss sich einen Bart wachsen lassen, sonst ist er gar nicht in ihm. Ja, es gibt auch Gemeinden, die das so handhaben, habe ich auch mal erfahren. Nun, in der katholischen Kirche, wie wird das in Christus? Das wird ganz einfach gelöst, nicht? Also, das war ja mir auch komisch, wenn ich dann den Epheserbrief las, das erste Kapitel, habe ich gedacht, was, das ist ja eine reine Philosophie. Also ich konnte damit nichts anfangen, als Pfarrer, nicht? Das war für mich Philosophie und noch mehr Philosophie, einfach nichts Konkretes, nichts Reales. Weil wir vom katholischen her ja ganz anders erzogen sind. Denn die katholische Kirche, wie geht sie mit der Aussage zum Beispiel in Johannes 14 um? Johannes Kapitel 14, Vers 23. Jeschua antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte halten. Nicht, wir haben ja gehört aus dem 5. Buch Mose, sie werden ja mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Nicht? Naja, wie geht jetzt das? Ist das nicht Philosophie? Also habe ich schon oft gehört, wie geht das? Der Vater und der Sohn kommen jetzt da hinein und machen da Wohnung und zelten da auf fremdem Boden. Ja, wie soll denn das gehen? Nun, die katholische Kirche hat damals das Problem schlicht und einfach gelöst. Die Hierarchie hat einfach die sogenannte Vergottungstradition übernommen aus der heidnischen Welt, aus dem Mystagogenkult, aus dem Zauberpriestertum. Und wir haben ja gestern Abend etwas angedeutet. Wir machen uns einen Christus. Und zwar dinglich, spürbar, fühlbar. Wir nehmen einen Gegenstand aus der Tradition, wie es im Isis-Kult war, im Mithras-Kult. Nicht im Mithras-Kult hatte man schon eine Messe jeden Tag, aber vor allem jeden Sonntag. Da mussten die Priester im ganzen Römischen Reich am Sonntag die Hände über einen Gegenstand ausbreiten. Meistens waren es Fisch und Wasser, aber auch Brot und Wein. Und dann riefen sie die Götter in die Gegenstände hinein, nicht? Und die römischen Soldaten mussten am Sonntag zur Ehre des Sonnengottes, der kam ja von Persien herüber, war damals eine allgemeine Gottheit, ruhen, nicht an dem Tag. Damit sie in Ruhe sich vergotten lassen können. Das heißt, was der Priester die Gottheiten hineingerufen hat, hinein ordiniert hat, das mussten sie nachher schlucken, nicht? Und jetzt waren sie vergottet, jetzt konnten die Soldaten am Montag wieder siegesgewiss in den Krieg ziehen. Und wir wissen ja, verzeiht, wenn ich das sage, 321 haben ja die Bischöfe im sogenannten damaligen Judenhass mit Konstantin zusammengespannt und offiziell ist der Sonnentag ja dann für alle Christen eingeführt worden, obwohl die Nachkommen von Paulus, die paulinischen Gemeinde, bis ins 6. Jahrhundert sich geweigert haben, diesen Tag als den Tag anzunehmen, an dem man Gott verherrlicht, weil sie sich eben an die Ordnungen der Schrift halten wollten. Auf jeden Fall von da an wird diese Art Eucharistie, wie man heute sagt, eingeführt und der katholische Priester wird zum heidnischen Mystagogen und macht aus der Sonnenscheibe am Sonntag dasselbe wie die heidnischen Priester. Er verordnet den Christus Gott, den man inzwischen gemacht hatte, in die Hostie hinein. Wenn ihr heute Erstkommunion feiern miterlebt, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal eine Erstkommunion feier miterlebt hat, Erstkommunion Sonntag, ist ja meistens um Ostern herum, da werden die Kinder vom Herbst an auf die Erstkommunion vorbereitet, ganz streng. Und es wird ihnen immer gesagt, ihr werdet Christus aufnehmen. Und dann werdet ihr Christus in euch haben. Nicht? Das wird so gelehrt. Ich habe das auch mit großer Hingabe getan. Und das war ein großer Freudentag für die Kinder. Alles ist dann festlich geschmückt, feierlich. Die Verwandten kommen in neuesten Kleidern in die Kirche. Der Priester trägt auch die schönste Robe, nicht? Und und große Geschenke warten auf die Kinder. Und die Kinder gehen dann ganz anständig. So wie es bei den Mystagogen und den mystischen oder mythischen Zeremonien in der antiken Zeit auch Sitte war, nach vorn und nehmen diese Hose voller Ehrfurcht in ihre Hände und schlucken sie dann oder auf die Zunge. Und jetzt glaubt man ganz fest, jetzt habe ich Christus in mir, nicht? Aber das nennt man Vergottung, weil, das muss ich immer wiederholen, ich muss diese Hose immer wiederholen, diese Sonnenscheibe vom Sonnenpriester verwandelt, sonst verliere ich die Vergottung, ich verliere meine Kraft. Und so, wie wir gestern schon sagten, holt sich der aufrichtige Katholik auch jeden Sonntag oder vor allem, wenn es geht, auch jeden Tag, diese Vergottung, dieses Christus in mir. Das muss er beim Priester abholen. Wie dankbar sind wir, dass wir damit nichts zu tun haben brauchen. Nun, Paulus schreibt im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 28, Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 28, etwas sehr Schönes. Der Maschiach oder der Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und damit weist er hin nach oben, nach oben. Und im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 20, schreibt Paulus, Philipper Kapitel 3, Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Unsere Rechte, die Rechte derjenigen, die in dem Maschiach sind, die nichts mit Vergottung zu tun haben, sondern aus Glauben hinzugekommen sind, wie wir das kennen, deren Rechte, im Griechischen heißt es deren Politik. Und mit dem Wort Politik können wir uns doch alle etwas vorstellen. Da geht es manchmal hart auf hart zu, wenn die Politiker debattieren. Also unsere Politik ist in den Himmeln, in den oberen Örtern, nicht hier auf Erden. Das ist eine Grundaussage. Der Ort, die Zeit, wo wir in Aktion treten werden, die nun in dem Maschiach sind, ist also in den himmlischen Welten. Von dort her beziehen wir heute, jetzt noch, da wir in diesem Leibe sind, alle Kraft, um ein gottgefälliges Leben führen zu können. Wir suchen nicht irgendwo, weil wir nicht mehr in Adam sind, sondern aus Adam herausgenommen, erwarten wir alle Hilfe, alle Führung, alle Kraft für ein gottgefälliges Leben von oben. Dort ist der verherrlichte Maschiach zu Rechten des Vaters. Er sitzt dort und man kann sagen, wartet auf uns, wartet, bis die Vollzahl derer, die aus dem in Adam herausgenommen, herausgerufen, weil sie herauserwählt sind, alle zusammen sein werden. Der Maschiach wartet also auf uns als Haupt. Mit diesem Haupt und dem Leib will der Vater alles wiederherstellen, alles, das de jure bereits aus dem in Adam über Golgatha genommen ist, will er nun schrittweise in die Ordnung, in den Zustand der Söhne Gottes der ersten Welten bringen, wie Paulus das in Römer 8, 23 sagt, damit die ganze Schöpfung, und die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, damit auch sie dahin gebracht werden wird. So fängt er mit den Erstlingen an und wird sein Ziel vollenden. In Philipperbrief Kapitel 3, Vers 21 heißt es, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, und jetzt kommt eine so gewaltige Aussage, mit der er vermag, auch alles umzugestalten oder alles sich zu unterwerfen oder zu unterordnen. Zusammen mit vielen Verheißungen, zahlreichen Verheißungen, sind uns diese Dinge geschenkt, geoffenbart. Ich kann mit irgendwelchen Gläubigen darüber nicht reden. Das wissen wir alle, wenn wir zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 1 Vers 9 und 10 lesen, ist ja allbekannt für uns. Ja, mit dem kann ich niemandem groß dienen. Die meisten verstehen diese Verse nicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in sich selbst für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles wiederherzustellen, nicht? Da ecke ich als Gläubiger, der dieses Geheimnisses teilhaftig geworden ist, rundum im christlichen Raum an. Das muss ich ertragen, nicht? Paulus sagt zwar, es ist ein Gebot, darüber zu reden, dies gebiete und lehre, dass es so ist. Dann tue ich das. Was daraus wird, ist nicht mehr meine Sache. Aber wir sollen treu sein, nicht? Und unsere Pflicht tun, was daraus wird, noch einmal, ist dann nicht meine Sache. Aber als Erstlinge sind wir, die wir aus dem in Adam herausgerissen sind, sofort teilhaftig geworden dessen, was es heißt, in dem Christus oder in dem Maschiach. Wir haben also nun die Erkenntnis und den Glauben des Sohnes Gottes bekommen. Wir dürfen nun erkennen, wie der Sohn Gottes, was der Vater sich vorgenommen hat. Wir dürfen nun glauben, wie der Sohn Gottes. Wir dürfen nun dem Vater vertrauen, wie der Sohn Gottes, dass er alles wiederherstellen wird. Der Sohn Gottes wäre wohl kaum in den Tod gegangen, wenn er nicht ein unerschütterliches Vertrauen zum Vater gehabt hatte, der ihm sagte, ich werde alles wiederherstellen. Der Sohn hätte zweifeln können, dann wäre er nicht in den Tod gegangen. Aber es ist Ausdruck seines unvorstellbaren Vertrauens, dass er, weil er dem Vater glaubte und vertraute, weil er so dachte wie der Vater, konnte er in den Tod gehen, im Wissen, er wird mich auferwecken als Erstling und wird nachher die Erstlinge holen, die er ihm als Brüder zugedacht hat von Anbeginn an als Mitsöhne und dann eins nach dem anderen. Und ihr Lieben, so sind wir nun nicht mehr in der Unwissenheit und Unkenntnis über die wunderbaren Heilspläne Gottes, sondern wir vertrauen dem Vater nun, wie der Sohn ihm vertraut hat, und wir glauben ihm wie der Sohn, und niemand kann uns davon abbringen, dass er alles wiederherstellen wird. Alles. Und darum heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9 und 10, 1. Korintherbrief, Kapitel 2, wir haben diesen Text auch schon gelesen, in diesen Tagen ein wunderbarer Text, der uns immer wieder erbaut und zeigen lässt, wie sehr wir nun in einer ganz anderen Stellung uns befinden, in einer ganz anderen Lebenssituation. Wir sind völlig fern von der adamitischen Unwissenheit, Unkenntnis über Gott. Und da lesen wir im Vers 9 und 10, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Ich meine, wir haben das wahrscheinlich schon tausende Male gelesen und gehört, dass wir manchmal fast überdrüssig sind, sowas noch zu hören, vielleicht. Aber es ist nicht jedes Mal ein Bekenntnis. Wir sind nun hineingenommen in die totale Kenntnis des Wesens Gottes, soweit wie Gott das als total erscheinen lässt. Das heißt, wir sind nun in dem Maschiach. Wir glauben, vertrauen und wissen wie er. Er hat es gewirkt. Und darum wird Paulus im Epheserbrief ganz am Anfang immer wieder betont, er sehr schön und gewaltig, immer in ihm. Epheser Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jeschuas, des Maschiachs. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, wo? In den Himmelswelten. Wie sind wir teilhaftig geworden dieser Himmelswelten oder der Segnungen in den Himmelswelten? Der Durchgang war Jeschua in dem Maschiach. Wie er uns in ihm, wiederum in ihm, auserwählt hat. Von dem adamitischen Zustand zum Herzen des Vaters ging es immer in ihm oder durch ihn. Wir könnten auch sagen, durch ihn. Aber von der totalen Unwissenheit, Unkenntnis, Neugezeugtheit bis dort ist etwas passiert mit uns. Grundlegendes passiert. Und dann, wenn wir weiterlesen, wollen jetzt nicht die Verse weiterlesen, aber immer in ihm oder durch ihn sind wir Neuheit geworden. Und Paulus weiß dann im Epheserbrief, vor allem vom Kapitel 4 an, Vers 17 auch an, aufzuzählen, wie wir nun leben sollten, nicht? Dies nun sage und bezeuge ich in dem Maschiach, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, als ihr noch nichts von Gott wusstet, als ihr ihn nicht kanntet, als ihr entfremdet wart, ohne Gott in der Welt. Jetzt seid ihr in, mit und durch den Maschiach beim Vater angekommen und lädt uns dann ein, bemüht zu sein, ihm wohlgefällig zu leben. Und ich meine auch Johannes 17 fasst das so schön zusammen, dass auch wir in eins vollendet sein mögen. Das heißt, dass alle, die der Vater dem Sohn gibt, aus dem in Adam, dem Maschiach bringt, dass die alle nun völlig mit dem Vater und dem Sohn eins gemacht sind, nicht durch Werke, nicht durch Verdienst, sondern aus Gnade. Und dass sie in dieser vollkommenen Gemeinschaft sich freuen, schlicht treu bleiben im Alltagsleben und jeder gemäß seiner Erkenntnis und seinem Glaubenswachstum vorwärts geht. Also Johannes 17 meines Erachtens umfasst das vielleicht prophetisch vorausschauen schon zusammen. Jetzt wollen wir beten. Aber lieber Vater, wir danken dir, dass du uns zeigst, immer wieder neu, was es heißt, in Adam und in dem Maschiach. Wie du uns zeigst, was früher war und was jetzt ist mit uns. Hilf uns im Nachsinnen über diese gewaltigen Verheißungen Freude, Friede, Zuversicht, Ausharren, Geduld und Liebe haben. Denn all das übersteigt alle unsere Erkenntnisse, die oft so Stückwerk sind. Hilf uns, diese Dinge auch ab und zu stehen zu lassen, wenn wir sie untereinander nicht verstehen oder der eine so glaubt, der andere so. Wichtig, dass wir Neugezeugte sind, und zwar allein durch deinen geliebten Sohn, weil du es so gewollt hast. Und so sagt Paulus, sind wir gerechtfertigt, hast du es gemacht in deinem Sohn für uns. Wir sind gerechtgemachte. O Vater, wir möchten es gerne auch praktisch umsetzen und bitten um deine Hilfe im Namen Jeschuas, wenn der Alltag manchmal so hart wird, ja so hoffnungslos erscheint, wenn Mühen, Sorgen, Ängste vielschichtig uns heimsuchen und plagen. O Vater, dann wollen wir hineinschauen, was dein Wort uns sagt, was wir nun sind in deinen Augen. Und alles ist geschehen nach deinem Willen in deinem geliebten Sohn. Und danke, Vater, dass wir als Miterben deines Sohnes, Jeschuas und Erben von dir, eine unvorstellbare Beheimatung haben und vor gewaltigen, großartigen Aufgaben stehen. Wir wollen uns dessen bewusst bleiben. Und dann wird doch so vieles im Alltag so nichtig erscheinen, so vergänglich, nicht lohnenswert. Danke, Vater, für dein Wort in der Bibel, dass wir alle eine Bibel haben dürfen und darin forschen dürfen, von deinem Geist geleitet, verstehen dürfen, Schritt für Schritt nach deinem Wohlgefallen und zur Freude unseres Jeschuas. Amen.